Ja, wir haben heute als angegebenen Predigttext Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Mich diesen Text gedanklich anzunähern, das war ein längerer Prozess. Ich habe in Vergangenheit auch öfter mal über Jeremia gepredigt. Wir hatten am Mittwoch bei Hesekiel in der Bibelstunde ein ganz prägnantes. Selbst das, was Papa aus dem Kalender vorhin vorgelesen hat, passt thematisch mit rein. Das Volk Israel hat Gott nicht gehorcht. Sie haben Götzendienst betrieben im Tempel. Sie haben Gott offen Hohn entgegengebracht. Gott hat Propheten gesendet, hat sie immer wieder gewarnt, hat gesagt, hört auf damit, ansonsten passiert das und das. Und sie haben nicht gehört. Dann kam Nebukadnezar, dann wurde das Land zerstört. Letztendlich wurde sogar der Tempel zerstört. Das Volk sitzt in der Verbannung. Eine ausweglose, scheinbar ausweglose Situation. Da hinein spricht Jesaja. Ich lese mal die Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Tröstet, tröstet mein Volk, so beginnt dieses 40. Kapitel des Jesaja-Buches. Und Trost hatte das Volk Israel zu der Zeit auch bitter nötig. Weggeführt in die Gefangenschaft, lebte es seit vielen Jahren nicht mehr in dem verheißenen Land der Väter, sondern an den Ufern von Euphrat und Tigris. Im Krieg geschlagen, weggeführt von den Babyloniern, allein mit dem Ziel, die Identität dieses Volkes zu vernichten, auszulöschen. Alles, was dieses Volk ausgemacht hatte, wurde ihm genommen oder zerstört. Selbst die anfängliche Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat hatten sie fast alle aufgegeben. Sie fühlten sich nicht nur vom Gegner unterworfen und unterjocht, sondern vor allem auch von ihrem Gott verlassen. Weil sie sich nicht auf ihn verlassen hatten, hatte er sie verlassen. Und diese Vorstellung wog weit schwerer als alles andere. Ihr Gott hatte sie verlassen, bestraft und vergessen. Und mitten hinein steht einer auf und erhebt seine Stimme. Nein, nicht er selber ist es, der redet, sondern es ist Gott, persönlich, der redet, der eine Aufforderung an die Hörenden richtet. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Redet zu Jerusalem freundlich. Man könnte diese Stelle auch übersetzen, redet Jerusalem zu Herzen, so dass es die Herzen erreicht, nicht nur den Verstand oder das Gewissen. Wenn dies geschieht, wenn unser Herz erreicht wird, dann ist Trost möglich. Dann kommen wir weg vom bloßen Vertrösten. Und was uns angeboten wird, ist alles andere als ein Trostpreis. Wir hier sitzen nicht an den Ufern von Euphrat und Tigris. Uns wurde auch nicht die Heimat und die Identität geraubt. Also den Älteren schon noch. Und wir sind auch nicht das Volk Israel. Wir sind Menschen aus Deutschland und auch aus einer ganz anderen Zeit. Aber Trost haben auch wir nötig. Auch wir brauchen es, dass freundlich zu uns geredet wird, sodass es uns zu Herzen geht. Natürlich ist es schwierig, diesen mehr als 2500 Jahre alten Text auf uns zu übertragen. Aber wenn wir hinhören auf das, was der Prophet damals gesagt hat, so kann man da dreierlei heraushören. Ein neuer Start, ein neuer Weg und ein neues Ziel. Nach der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies, dem Vertrauensbruch zwischen Gott und uns Menschen, ist ein ständiges Hin und Her, Auf und Ab zwischen Gott und uns Menschen entstanden. Auf der einen Seite der immer wieder werbende Gott, der auf vielfältige Weise versucht, uns Menschen wieder in seine Gemeinschaft einzubeziehen. Gott hat um uns geworben, wie ein Bräutigam um seine Braut wirbt. Er hat versucht, uns auf den richtigen Weg zu führen, wie dies auch Eltern immer wieder mit ihren Kindern versuchen, mit erzieherischen Mitteln. So könnte man die Beziehung, die zwischen Gott, dem Gott Israels und seinem Volk bestanden hat, auch charakterisieren. Ein ständiges Ringen, Locken, Werben einerseits und auf der anderen Seite immer wieder die Ausreißversuche des Volkes, die von der Vorstellung getrieben werden, ohne Gott leben zu können. Gott ließ diese Ausreißversuche auch immer wieder zu und damit auch sein Volk ins Verderben laufen. Und hier erleben wir auch den Gott, der sein Volk straft, um es zur Umkehr zu bewegen. Hier erleben wir den uns eher fremden, unheimlichen Gott. Einen Gott, dem wir lieber aus dem Weg gehen, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Aber all das hat nichts genutzt. Strafe und Zorn haben nichts bewirkt. Und wir Menschen müssen es bekennen, wir schaffen es einfach nicht aus eigener Kraft. Der Karren war zu verfahren. Darum setzt Gott einen neuen Anfang. Gnade statt Zorn. Tröstet, tröstet mein Volk. Er wendet sich ihnen erneut zu. Er hat sich in seiner Einstellung ihnen gegenüber verändert. Gott macht einseitig ein Angebot, legt es einfach auf den Tisch und sagt damit, ich lasse mich bedingungslos auf dich ein. Ich räume aus dem Weg, was zwischen uns steht. Und spätestens hier beginnt unser Text auf einmal sehr adventlich und für uns aktuell zu werden. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten und erinnern uns daran, wie unser Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist. Gott sendet seinen eigenen Sohn. Er kommt als Mensch hinein in dieses Leben voll von Sünde und Schuld und bleibt doch selbst sündlos dabei. Nur so kann er das makellose Opferlamm werden, das die Schuld der gesamten Welt trägt. Auch uns macht Gott ein Angebot. Besinne dich, erkenne und bereue deine Schuld. Dann gilt, gibt mein Tod dir ewiges Leben. Sein Opfer war so groß und vollkommen, dass potenziell jede Sünde und Schuld in Vergangenheit und Zukunft bezahlt werden kann. Es muss allerdings auch angenommen werden. Unser Predigttext stellt uns bildhaft unsere Nichtigkeit und Vergänglichkeit vor Augen. Alles Fleisch ist Gras. Alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn das Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Einige unter uns hier gehen schon viele Jahre in diese Gemeinde. Auch ich selbst bin jetzt schon etwas über 30 Jahre hier. Wenn wir uns manchmal so alte Bilder anschauen, dann wird einem erst mal bewusst, wie viele Menschen, die einmal hier waren, es nicht mehr sind. Man selbst erlebt sein eigenes Älterwerden. Letzten Sonntag hatte ich dieses sehr süße Kind auf dem Schoß, ihr wisst schon welches. Ich soll ja keine Namen sagen. Und ich habe ihm gute Dinge gewünscht, von Gott her für sein Leben. Ich habe ihm erzählt, was ich alles gerne mit ihm tun würde, wenn er älter wird. Einen Flitzbogen bauen, beibringen, wie man Huhn schlachtet. Naja, solche Sachen halt. Und dann habe ich mir überlegt, wie alt bin ich denn eigentlich, wenn der 14 wird? Dann ist es nicht mehr weit bis 70. Wer weiß, ob ich diese Dinge dann noch tun kann. Wir beobachten, wie schnell die Kinder heranwachsen. Alles ist im Fluss. Wir wissen, dass sogar die Kinder, an denen wir uns jetzt so erfreuen, einmal sterben werden müssen, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Im Grunde ist es zutiefst deprimierend und ohne Hoffnung kaum erträglich. Allerdings enthält unser Predigttext auch ein ganz gewaltiges Aber. Ein Aber, das alles anders macht, ein Aber der Hoffnung. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das ist etwas, was nicht im ständigen Fluss ist. Das unveränderlich steht, darauf ist Verlass. Da kann man vertrauen, nichts Kleingedrucktes, kein versteckter Anschuss. Gott spielt mit offenen Karten. Kein Wunder, dass der Böse, der Satan, alles versucht, den Menschen das Vertrauen in das Wort Gottes zu rauben. In der letzten Bibelstunde, als ich dran war, haben wir den Brief an die Epheser angefangen. Da heißt es gleich zu Anfang in Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Heilig und gläubig. Aha. War das nicht auch eine Gemeinde aus ganz normalen Menschen? Menschen wie du und ich? Und wenn wir uns einmal selbst einschätzen, dann wissen wir nur zu gut, dass wir nicht heilig sind. Wie kann es sein, dass der Apostel Paulus im Namen des Herrn Jesus die Epheser heilig nennt? Waren diese denn so viel besser als wir? Nein, waren sie nicht. Sie waren heilig in den Augen Gottes, weil sie gläubig waren, weil sie dem Wort Gottes geglaubt haben. Ich habe zu dem Thema mal ein paar Textstellen zusammengetragen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Oder Jesaja 1, Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Ein neuer Weg. Ich denke, wir hören aus diesen Textstellen heraus, dass nichts, was wir tun können, zu unserer Errettung beiträgt. Wir brauchen das Geschenk der Erlösung nur anzunehmen, indem wir dem Wort von Jesus glauben. Wir haben Vergebung der Schuld allein aus Glauben. Wie kann ich das für mich persönlich testen? Frage dich doch einfach, ob du dem Herrn Jesus und seinem Wort glaubst. Und das merkst du, wenn dir sein Wort wirklich wichtig ist und du ernsthaft versuchst, ihm zu gehorchen. Dann bist du auf dem neuen Weg. Es braucht kein weiteres dramatisches Ereignis. Es ist ja alles schon geschehen am Kreuz von Golgatha. Unser Predigttext spricht eigenartige Sachen. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Sollen wir uns jetzt einen Radlader ausleihen und eine Landebahn für die Wiederkunft des Herrn Jesus bauen? So kann es wohl nicht gemeint sein. Es geht um unser Herz. Wenn wir auf dem neuen Wege sind, also wenn wir das Wort Gottes angenommen haben, dann sind wir auf diesem Weg. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann werden wir feststellen, dass da so manches Tal ist und gigantische Berge im Weg stehen. Es gibt Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die großes Vertrauen erfordern. Versuchungen müssen durchlebt, ja durchkämpft werden. Unser Herr fordert von uns, dass unser Glaube auch im alltäglichen Leben sichtbar wird, dass wir ihn nicht verleugnen, dass wir versuchen, ihn mit unserem Leben zu ehren, ihn vor den Menschen bekennen. Wenn wir das Neue Testament studieren, dann finden wir ganz, ganz viele konkrete Anweisungen, wie unser Gemeindeleben funktionieren soll, wie die Anfänge der Gemeinde gewesen sind und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hatten. Der Apostel Paulus, der ja vom Herrn Jesus persönlich in sein Apostelamt für die Heiden eingesetzt worden ist, regelt in seinen Briefen das Funktionieren von Gemeindearbeit, auch unser persönliches Miteinander, bis hinein in die Familien. Und bis zur Wiederkehr unseres Herrn bleibt das auch verbindlich in Kraft. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Dieser Welt stehen dramatische Ereignisse bevor. Wenn wir der Bibel Glauben schenken wollen, und ich tue das, dann dürfen wir uns im Vertrauen auf Gottes Wort darauf vorbereiten. Wenn man das aktuelle Weltgeschehen so betrachtet, könnte man glauben, es muss jetzt nur noch der Ukraine-Krieg gewonnen werden und Herr Trump darf die nächste Wahl nicht gewinnen. Dann können wir nach der grünen Ideologie uns geschlechtsneutral, kinderlos, vegan und geboostert auf eine herrliche CO2-neutrale Zukunft freuen. Da reden wir nur noch gendergerecht und sind ganz doll tolerant. Wer dann immer noch einen Glauben braucht, für den gibt es dann eine Einheitsreligion, die keinen Grund mehr für Streitigkeiten bietet. Die Bibel bietet uns einen ganz, ganz anderen Ausblick. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Und dieses Mal nicht mehr als kleines, schwaches Kind, das mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen muss, um nicht gleich getötet zu werden. Nein, er wird seine Herrlichkeit offenbaren. Ich lese mal aus der Offenbarung 19 ein paar Verse, die zeigen uns ein Bild des wiederkommenden Herrn Jesus, das ganz, ganz weit weg ist von der Schwachheit eines Kindes. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen, geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und was sagt unser Predigttext als Begründung, dass das so geschehen wird? Denn des Herrn Mund hat's geredet. Wir können das Wort Gottes gar nicht hoch genug achten und ernst nehmen. Des Herrn Mund hat's geredet. Psalm 33, Vers 4. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Oder im Vers 9, wenn er spricht, so geschieht es, wenn er gebietet, so steht's da. Es ist mir bewusst, dass es auch heute, auch in der sogenannten Christenheit, viele Menschen gibt, die das ganz, ganz anders sehen. Für mich sind das scheinbar kluge Menschen mit akademischen Titeln, die wichtig klingende Fremdwörter benutzen. Sie pflücken die Bibel auseinander und stellen Gottes Wort in Frage. Aber ich möchte mein Leben nicht auf dieses Fundament stellen. Ich vertraue lieber auf Gottes Wort. Auch wenn ich nicht alles verstehe, und das tue ich auch nicht. Ich kann auch nicht alles erklären. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Ich vertraue ihm, weil er seine Liebe unter Beweis gestellt hat. Je älter ich werde, desto öfter nehme ich auch das Ziel meines Lebens schon mal in den Blick und freue mich darauf. Genau die gleiche Vorfreude ist uns am letzten Sonntag, da haben wir Opa P., nenne ich ihn mal, im Krankenhaus besucht. Und er hat mit leuchtenden Augen davon geschwärmt, wie es wohl sein wird, wenn er im Himmel ankommt. Ein fester Glaube und ein herrliches Ziel vor Augen geben Kraft. Ein neues Ziel. Im Zusammenhang unseres Predigttextes geht es darum, dass das Volk Israel aus der Verbannung entlassen wird, nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen kann. Als sichtbares Zeichen der wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Für uns heute ist das Ziel das himmlische Jerusalem, ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ihn sehen, wie er ist, selbst in sein Bild verwandelt werden. Die Wiederkunft des Herrn Jesus wird ein Ereignis sein, dem sich kein Mensch auf dieser Welt entziehen kann. Es ist dann egal, ob man lieber etwas anderes geglaubt hat. Der Unterschied ist nur, ob er für dich als Retter und Erlöser kommt oder als Richter. Noch ist Gnadenzeit und noch gilt sein Angebot. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Geschwister, wenn wir uns entschlossen haben, den Herrn einzulassen in unser Leben und ihm zu glauben, dann gilt auch seine Zusage, dass er selber uns führen wird und uns nicht mehr verlässt. Im Jesaja, was unser Predigttext war, zum Schluss steht, siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist jetzt am Ende noch ein schönes Bild dafür, wie der Herr Jesus die Seinen führen und bewahren wird. Meine Frau und ich, wir haben schon vor langer Zeit und immer mal wieder den Herrn gebeten, uns vor Versuchungen, die zu stark sind, zu bewahren und unser Leben so zu führen, dass wir am Ende bei ihm ankommen. Das heißt nicht, dass zwischendurch immer alles toll ist. Aber ich glaube, das war das Beste und Klügste, was wir je getan haben. Amen.